Eine ganz neuartige, für mich neuartige Technik, super. Funktioniert das? Hört man das gut? Ja, perfekt. Ja, ich dachte, ich bleibe, man sagt ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich dachte, über Medizin will ich euch nichts erzählen. Von daher bleibt das Thema Mission ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und da vor allem der Aspekt der Berufung, der Sendung. Ja. Missio kommt ja auch aus dem Lateinischen und heißt senden. Und ihr habt ja gesehen, ich habe so viele Highlights erzählt vom Krankenhaus, ja, was alles passiert ist, und das hört sich alles wunderbar an. Aber ich habe jetzt wenig erzählt von den Schwierigkeiten und von den Tiefen auch, die es gibt. Ja. Also wir hatten jetzt zum Beispiel unlängst einen ganz schwierigen Fall, dass ein Patient verstorben ist im Krankenhaus. Wir haben alles für ihn getan. Er, ein junger Patient, 35 Jahre alt, er ist, war in einem Auto, das ein 80-jähriger betrunkener Mann gelenkt hat, und er wurde durch den Unfall durchs ganze Auto geschleudert und hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Und dann bildete sich so viel Druck aus, dass man dann nicht nur den Knochen sozusagen operiert hat, sondern auch seitlich musste man dann aufmachen, damit der Druck da rausgeht aus dem Gewebe, weil sonst wäre das Bein abgestorben. Und er hatte dann bei der Operation einen Herzstillstand, und als die Narkose eingeleitet wurde, und danach rutschte er ins Nierenversagen, und obwohl er 15 Blutkonserven und so weiter bekommen hat, ist er im Krankenhaus verstorben. Und das war natürlich etwas, was die Angehörigen nicht verstehen konnten, wie sowas passieren konnte. Und es gab dann ganz viel Gegenwind gegen das Krankenhaus. Sie drohten zu demonstrieren und das Dorf aufzuwiegeln gegen uns. Sie hatten das Gefühl, wir hätten Fehler gemacht. Sie haben falsche Sachen auch verbreitet über die neuen Medien, über diese sozialen Netzwerke. Und dann drohte auch das Gesundheitsministerium quasi unsere Lizenz nicht zu verlängern. Sie haben gesagt, okay, das muss erst alles überprüft werden, und das hätte bedeutet, dass keine Operationen zum Beispiel mehr durchgeführt werden können im Krankenhaus und so weiter. Oder am Anfang, als gebaut wurde, kam plötzlich ein Brief vom Landwirtschaftsministerium, und es hieß, okay, an diesem Ort gibt es höchstwahrscheinlich irgendwelche alten inkaischen Reste, das muss jetzt alles erstmal überprüft werden, Baustopp. Und erst wenn ihr 100.000 Euro bezahlt habt, könnt ihr weiterbauen. Ja? Und das war natürlich ein großer, was macht man in so einer Situation? Und wir haben einfach auch schon oft Gottes Wirken erlebt und dass er uns durch solche schwierigen Situationen durchgetragen hat. Ich habe mich gefragt, was hilft uns denn eigentlich, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn der Gegenwind kommt? Was hilft uns als gläubigen Menschen, dann in so einer Situation zu bestehen? Und ich denke, es gibt verschiedene Ansätze. Der Glaube hilft uns natürlich, aber es hilft uns auch die Vision und die Berufung. Wenn ich weiß, warum ich in diesem Ort bin, warum ich diese Arbeit tätige, warum ich hier eine Gemeinde baue zum Beispiel, dann kann ich auch mit Gegenwind umgehen. Der Viktor Frankl, das ist ein jüdischer Psychiater und Holocaust-Überlebender, hat ein gutes Buch geschrieben, das heißt "Und trotzdem Ja zum Leben sagen", kann ich euch allen sehr empfehlen, auch die nicht in diesem Bereich tätig sind. Und er sagt zum Beispiel, viele Menschen glauben, dass die Freude die wichtigste Triebfeder ist im Leben. Also man strebt nach der Freude, und wenn ich nur genug Freude habe, dann kriege ich auch wieder Kraft und kann Dinge sozusagen überstehen und habe wieder Motivation. Aber er hat in seinem Leben im KZ erlebt, wo er null Freude war und wenig Positives, dass letztlich die Aufgabe, die Vision, das ist, was die Menschen, der Glaube, das ist, was die Menschen auch in dieser schrecklichen Situation dazu bewegt hat, dass sie sagten, okay, ich will morgen auch nochmal aufwachen und ich will morgen auch nochmal einen Tag erleben. Und so komme ich nochmal zurück zum Thema Mission, zur Sendung, zur Berufung. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wer sendet denn? Wer ist denn der Sender? Und wenn man die Bibel liest und das Alte und Neue Testament sich anschaut, dann ist Gott von Anfang an ein sendender Gott. Er sandte Menschen. Er sandte Abraham nach Kanaan, Josef nach Ägypten, Mose, um sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Er sandte Propheten, um seinem Volk eine Botschaft zu überbringen. Er sandte zum Beispiel den Jona nach Ninive. Und wir wissen alle, dass der Jona überhaupt keine Lust hatte. Der ist genau in die entgegengesetzte Richtung ausgebüxt. Ja? Und Gott hat ihn aber auf wunderbare Weise doch noch da nach Ninive gelenkt und es ist Großes passiert. Oder er sandte zum Beispiel den Nathan zum David und das war auch ein sehr unangenehmer Auftrag. Der David musste konfrontiert werden mit seiner Sünde und dafür wurde Nathan zu ihm geschickt. Nathan hat Davids Ehebruch und den durch ihn verschuldeten Tod des Uriah angesprochen. Und das hat das Herz von David bewegt. Gott sandte nicht nur Menschen, er sandte auch immer wieder Engel zum Schutz von Menschen. Wir können in 2. Mose lesen, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Gott sandte sein Wort. In Psalm 107 lesen wir, er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Gott sandte Johannes den Täufer, um den Weg für Jesus Christus vorzubereiten. Gott sandte letztlich sogar seinen Sohn. In Johannes 8, Vers 42 lesen wir, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt, sagt Jesus Christus. Gott sandte Paulus von Asien nach Europa. Ein neuer Kontinent wurde mit dem Evangelium erreicht. Und Gott sandte seinen Geist, um uns mit Glauben und Hoffnung zu erfüllen. In Johannes 14 lesen wir, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also Gott ist ein sendender Gott. Und so wie er die Menschen im Alten Testament von A nach B gesandt hat, die Propheten, wie er seinen Geist gesandt hat, so sendet er auch uns, so gibt er auch uns sozusagen eine Sendung, einen Auftrag. Ich habe einen Text, den ich euch vorlesen möchte, wo es auch nochmal um diese Sendung geht. Wir haben ja manchmal das Gefühl, ich habe ja gar nicht das Zeug dazu. Ich bin doch nur ein schwacher Mensch, ein schwaches Gefäß, um biblisch zu sprechen. Ich habe doch nicht genug Gaben oder genug Power. Ich habe mit meinem Alltag so viel zu tun und so weiter. Ich möchte einen ganz bekannten Text euch vorlesen aus Johannes 20 und wer möchte, kann gerne mitlesen. Johannes 20, 19 bis 23. Da steht, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich denke, ein sehr bekannter Abschnitt aus dem Neuen Testament, eigentlich ein Abschnitt, den man mehr zu Ostern oder zu Pfingsten hört, aber ich denke, dass er für uns auch in unserem Alltag sehr wichtig ist. Der zentrale Vers, sage ich mal, für mich heute, jetzt hier, ist natürlich dieser Sendungsvers, ja, wo Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen beleuchten, in welche Situation hinein Jesus diese Worte spricht. Die Jünger waren ja noch total schockiert vom Karfreitag. Wir lesen in Vers 19, die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Sie hatten auch ganz viel Angst, sie wussten noch nicht, wie es weitergeht. Für sie ist ihr gesamtes Glaubens- und Gedankengebäude durch den Tod Jesu zusammengestürzt und zusammengefallen. Haben wir unsere Karten aufs falsche Pferd gesetzt? Nun ist Jesus tot. Sie wussten zwar gerüchteweise irgendwas, wahrscheinlich auch schon ein bisschen von der Auferstehung. Es war ja Sonntag, erster Tag der Woche. Aber hier steht, die Türen waren verschlossen. Sie hatten riesige Angst. Und mitten in diese Angst, in diese Hoffnungslosigkeit hinein, tritt Jesus. Und zwar, er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Er kommt mit seinem Frieden, mit seiner Fülle in diese Leere, in diese leeren Herzen der Jünger mitten hinein. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Also das Leid ist noch präsent. Die Jünger, er gibt sich den Jüngern auch durch diese Wundmale zu erkennen. Das, was ihnen noch so bildlich vor Augen ist, wie er da am Kreuz hing, wird ihnen jetzt plötzlich auch wieder nochmal bewusst. Also das Leid ist auch in dieser Situation immer noch spür- und sehbar. Er verbirgt es nicht, aber er macht sich dadurch auch erkennbar für seine Jünger. Und in dieser Situation lesen wir, dass die Jünger jetzt froh sind plötzlich, dass sie den Herrn sehen und dass sie erfüllt sind, auch durch seine Gegenwart. Jesus sagt dann nochmal zu ihnen, Friede sei mit euch, und sendet sie dann und gibt ihnen auch den Heiligen Geist. Und zwar, er blies sie an, lesen wir in Vers 22, er haucht sie an, er erfüllt sie mit seinem Geist. Und er gibt ihnen die Vollmacht für diesen Dienst, den sie brauchen. Er schickt sie nicht mit leeren Händen los. Wir denken manchmal, wir müssen Unmögliches erfüllen, wir müssen Dinge machen, die für uns gar nicht zu erreichen sind. Nein, so ist es nicht. Gott möchte uns erst ausrüsten mit allem, was wir brauchen. Er möchte uns erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist, mit seiner Vollmacht. Er sagt ja, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Er gibt ihnen die absolute Vollmacht für diesen Dienst. Was ich auch interessant finde an diesem Abschnitt ist die Parallele zur Schöpfung. Und zwar zwei Parallelen gibt es hier zur Schöpfung, zur Schöpfungsgeschichte. Die erste Parallele ist, was mir aufgefallen ist, man spricht hier vom ersten Tag der Woche und wir wissen, was passierte am ersten Tag der Schöpfung. Gott trennte das Licht von der Finsternis. Ja? Lesen wir im 1. Mose. Und das passiert auch an dieser Stelle. Die Finsternis ist präsent bei den Jüngern, die Türen sind geschlossen, wahrscheinlich haben sie auch die Fenster zugemacht und sitzen da in einer dunklen Höhle. Das ist die Finsternis. Und Jesus kommt als das Licht zu ihnen. So wie am ersten Tag der Schöpfung das Licht von der Finsternis getrennt wird, tritt Jesus als das Licht in diese Finsternis hinein. Zweite Parallele zur Schöpfung, Jesus schafft etwas Neues. Ja? Ich denke, dass die Jünger waren ja, nicht nur die Türen waren verschlossen, sondern auch die Türen fürs Leben waren für sie irgendwie verschlossen. Sie wollten sich da zurückziehen und haben sich nicht getraut, rauszugehen. Und Jesus schafft aber neues Leben, indem er sie erfüllt mit seinem Heiligen Geist, indem er sie ausstattet für den Dienst, schafft er für die Jünger eine neue Vision auch und er gibt ihnen ein neues Leben, eine neue Perspektive. Und die zweite Parallele zur Schöpfung ist der Geist. Er haucht sie an, so wie Gott Adam anhaucht und ihm sozusagen das Leben schenkt, haucht Jesus auch die Jünger an und gibt ihnen seinen Geist und damit neues Leben, wie ich schon erwähnt hatte. Also, wir haben den sendenden Gott und das sehen wir im Alten Testament und es zieht sich als roter Faden durch bis ins Neue und bis in die heutige Zeit. Gott ist derjenige, der sendet. Zweitens, Gott sendet nicht mit leeren Händen, sondern er rüstet uns aus. Das haben wir jetzt gelesen in dieser Stelle von Johannes 20 und ich denke, das gilt für uns heute genauso. Ich möchte euch auch ermutigen als Gemeinde, ihr seid ausgerüstet von Gott. Gott hat euch mit vielen Gaben begabt und er hat vieles mit euch vor und es geht darum, diese Gaben zu entdecken und einzusetzen für ihn. Er hat einen Auftrag für euch. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn jetzt dieser Auftrag aus? Wie werden wir diesem Auftrag gerecht? Jeder kennt den Vers aus Matthäus 28, 18, Vers 20, wo steht: Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist sozusagen der Missionsbefehl, oder mir gefällt der englische Ausdruck viel besser, Grand Commission, der große Auftrag eigentlich, den uns Gott gibt. Ja? Vielleicht ist euch schon aufgefallen, ich habe die Version von der Lutherbibel 2017 vorgelesen, wo steht: Geht hin und lehret alle Völker. Ja? Die alte Version ist dieses Machet zu Jüngern. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, das Verb, was da drinnen steckt, das Griechische ist Matheteo und bedeutet, und da steckt der Begriff Schüler drin. Also die korrekte Übersetzung wäre zu Schülern machen. Und da muss man jetzt ein bisschen zurückgehen, wie war denn das in der Zeit Jesu? Es gab viele Lehrer, die durch die Lande zogen und sie hatten alle ihre Schüler um sich versammelt. So war es ja auch bei Jesus. Die Schüler Jesu, die Jünger, waren ja 3 Jahre lang mit ihm unterwegs. Und Jesus hat mit ihnen dick und dünn erlebt und die Jünger hatten auch so profane Situationen erlebt, dass sie Hunger hatten und dass sie irgendwo schlafen mussten. Und sie haben sicher mit Jesus über alles Mögliche gesprochen, über die Landwirtschaft, und das lesen wir ja auch im Neuen Testament, wie er die Jünger lehrt. Aber was man auch sieht, dass sie einfach ein sehr enges Verhältnis hatten, ein besonderes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und wichtig ist, dass der Lehrer mit dem Schüler unterwegs war, dass er ständig mit dem Schüler im Gespräch war und mit ihm auch die Welt erkundet hat. Es war weniger eine vertikale Geschichte, da oben der Lehrer, da unten der Schüler, sondern man hat auch gemeinsam, ist man durchs Leben gegangen. Man hat gemeinsam beobachtet, gefragt, gemeinsam gelebt. Und so, denke ich, ist auch der Auftrag an uns. Es geht weniger darum, dass wir mit der Hammermethode irgendjemanden, irgendeine Meinung sozusagen weitergeben, sondern Gott fordert uns heraus, dass wir in Gemeinschaft treten mit unseren Mitmenschen. Es gibt eine gute Zusammenfassung, finde ich, zu diesem Thema. Und zwar nennt sich das christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Das haben die großen Landeskirchen, aber auch zum Beispiel der Arbeitskreis für evangelikale Mission oder der evangelikalen Missionen, wo die VDM zum Beispiel, unsere Missionsgesellschaft, auch dabei ist. Die haben sich alle zusammengesetzt und haben mal überlegt, wie könnte denn jetzt Mission eigentlich praktisch aussehen, worum geht es denn eigentlich? Wie werde ich den Prinzipien des Evangeliums gerecht? Und das ist ein sehr interessantes Papier, und wenn man sich das durchliest, dann kann auch jeder so ein bisschen überlegen, ist das, was ich tue als Gemeinde, als Einzelner, als Hauskreis, passt das da auch rein in diesen Rahmen? Verletze ich meinen Gegenüber, auch die Kultur meines Gegenübers, oder gehe ich sozusagen auch, bin ich im Einklang mit dem Evangelium unterwegs? Und wenn man sich dann überlegt, wie kann das praktisch aussehen, Mission, dann hat das für mich 2 Aspekte. Das eine ist der theologische Aspekt und das zweite ist der praktische Aspekt. Ihr habt ja an meinen Bildern gesehen, dass ich mehr der Praktiker bin. Ich arbeite gerne als Arzt und ich helfe gerne den Leuten. Und das ist für mich der einfachste Weg, wie man auch die Liebe Gottes weitergeben kann. Aber ich denke, dass auch die theologische Seite wichtig ist. Ich muss wissen, was der andere glaubt. Ich war gestern mit meinen Eltern in einer Ausstellung, wo sozusagen die Weltreligionen vorgestellt wurden und wo auch ganz klar aufgelistet war, was glaubt denn jetzt zum Beispiel ein Moslem oder ein Bahai oder ein Jude. Und ich denke, es ist für uns sehr wichtig zu wissen, wo wir herkommen und wie unser Glaube aussieht, was denn das Entscheidende ist und wo auch die Unterschiede vielleicht sind. Im Prediger 3, Vers 7 lesen wir ja, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Es ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt was zu sagen und Gott kann uns da auch lenken, wann was dran ist. Es geht nicht immer darum, sofort den Mund aufzumachen. Gutes Beispiel für uns ist, denke ich, der Paulus. Er hat sich inhaltlich auseinandergesetzt mit dem jüdischen Glauben. Er kannte auch die philosophischen Richtungen. Und wenn wir lesen, wie er auf dem Areopag gepredigt hat, dann hat er das sehr klug gemacht. Er hat sozusagen den Punkt gefunden, wo er die Menschen ansprechen konnte. Bei uns in Peru ist es einfach. Die Menschen sind sehr offen fürs Evangelium, für den Glauben. Sie fragen einen im Taxi und im Hotel und überall, was man denn so glaubt. Also das ist ganz was Normales. Man spricht auch miteinander über den Glauben. Hier bei uns habe ich das Gefühl, es ist etwas sehr Privates und man traut sich eigentlich nicht wirklich darüber zu sprechen. Da muss man jemanden schon sehr, sehr gut kennen. Aber trotzdem möchte ich euch ermutigen dazu auch, zu überlegen, was sind denn die Dinge, was ist dir heilig, was ist dir wichtig im Glauben? Zum Beispiel auch haben wir viele Menschen, die ja zu uns kommen. Es ist ja nicht so, dass alle nach Peru und sonst wohin ausreisen müssen, aber die Welt kommt ja heutzutage zu uns. Und so ist es, denke ich, sehr wichtig, dass wir uns auch mit dem Glauben der Muslime auseinandersetzen. Und da ist es zum Beispiel interessant, dass die Muslime Jesus kennen. Und zwar, wenn sie im Koran lesen, und das tun die ja, der Koran ist für sie das Allerwichtigste oder sehr, sehr wichtig, es ist eine Schrift, ein Schriftglaube, also sprich, der Koran ist ganz zentral für sie da und der wird immer wieder ausgelegt und darüber spricht man. Und es gibt da Stellen, wo Jesus im Koran vorkommt, als Isa ibn Mariam, also als Isa, Sohn der Maria. Und sie kennen ihn aber als Propheten und nicht als Sohn Gottes. Ja? Und sie kennen ihn nicht als denjenigen, der sagt, ich und der Vater sind eins. Der Koran spricht aber sehr respektvoll über Jesus, zum Beispiel als den einzigen Propheten, der keine Sünden und keine Fehler hat. Und man findet auch Geschichten über Jesus als Schöpfer. Man liest zum Beispiel im Koran, dass er aus Staub einen lebendigen Vogel macht. Und für uns gilt natürlich, dass nur Gott so etwas kann. Aber da habe ich auch mal einen Ansatzpunkt und kann mit einem Muslim zum Beispiel über diese Dinge sprechen. Muslime kennen Jesus auch nicht als den Gekreuzigten und Auferstandenen oder als jemanden, als Gott, der die gottesfeindliche Welt mit sich versöhnt. Es ist sehr wichtig, dass wir einem muslimischen Freund über unseren eigenen Glauben was erzählen können. Es ist für ihn wichtig zu hören, was uns an Jesus fasziniert, wie uns Jesus begegnet ist, wie wir unsere ersten Schritte im Glauben gemacht haben, wie uns Gott begegnet ist. Und da können wir aber auch von den Muslimen lernen. Es gibt viele Bücher darüber, wo geschrieben wird, dass Gott ihnen im Traum erschienen ist zum Beispiel. Und da können wir von ihnen, wie gesagt, lernen, von dieser Traumkultur. Wir treffen da auf Menschen, die ganz real von Träumen berichten und dass Jesus auch zu ihnen spricht, das hört man immer wieder. Auch da gibt es ein interessantes Papier von der evangelischen Kirche, das ich gefunden habe, das heißt, was ich liebe, mit Muslimen über den christlichen Glauben reden. Und ich würde euch einfach auch ermutigen dazu, euch zu überlegen, was waren für euch die wichtigsten Schritte im Glauben, wie habt ihr Jesus kennengelernt, was ist für euch, was fasziniert euch an Jesus, einfach, dass man auch vorbereitet ist für solche Gespräche. Wie ich schon sagte, ich bin weniger der Theologe, ich bin mehr praktisch, ich helfe gerne jemanden als Mediziner und auch da ergeben sich immer wieder Möglichkeiten. Und ich denke, dass die Bibel uns da auch ganz klar sagt, dass es wichtig ist, dass wir sozial uns als Gemeinde einbringen in dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir uns hier ein schönes Refugium bilden, wo wir uns sicher fühlen, sondern Gott möchte, dass wir rausgehen, dass wir uns auch als Christen in dieser Gesellschaft engagieren. Matthäus 25, 34 bis 40 steht, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. ich bin im August in die Welt der Werbung ein bisschen eingetaucht, weil wir bei uns in der Familie von der Seite von Dorothea, von meiner Frau, die Geschwister haben eine Werbeagentur in Berlin und die haben wir besucht. Und ich habe mich ein bisschen mit deren Themen beschäftigt, weil das natürlich für mich als jemand, der in Peru, in Südamerika lebt und in einem Missionsspital arbeitet, eine völlig andere Welt ist. Es war für mich sehr interessant zu sehen, die hatten dort gerade eine Modemesse organisiert, die Bread and Butter in Berlin, und ich habe deren Firma auch mal gesehen. Und dann habe ich auch einfach mal geguckt, auch noch in einem anderen Zusammenhang, aber ich habe entdeckt, dass dieser Begriff der Mission und der Vision heutzutage in der Wirtschaft, und damit hat ja die Werbung auch zu tun, eine sehr große Rolle spielt. Und zwar hat jede große Firma heutzutage und schon seit vielen Jahren, auch die Krankenhäuser und verschiedene Institutionen, haben ein Mission Statement und ein Vision Statement. Das sind Begriffe aus dem Englischen, aber sie definieren sozusagen, was ihre Vision und was ihre Mission ist. Ja? Also zum Beispiel, als Beispiel, ihr kauft alle oder habt schon mal bei IKEA eingekauft, denke ich mal, großes Möbelhaus. Und IKEA zum Beispiel hat sein Mission Statement 2013 so definiert: Wir wollen ein breites Sortiment formschöner und funktionsgerechter Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbieten, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können. Das sagt IKEA zum Beispiel. Und Vision Statement: Sie wollen einen besseren Alltag für die vielen Menschen schaffen. Das schreiben sie sich sozusagen auf die Fahne, und da überprüfen sie auch jedes Jahr wahrscheinlich oder jedes zweite und gucken, okay, sind wir jetzt dieser Vision, dieser Mission nachgekommen? Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen was von der Wirtschaft lernen können als Christen und dass es für uns wichtig ist, uns immer wieder auch zu fragen, ja, was ist denn unsere Mission, was ist unsere Vision? Mission Statement fokussiert mehr auf dem Jetzt sozusagen. Was tut die Firma oder was tut jetzt, sagen wir mal, die Gemeinde jetzt und heute, was ist das Kerngeschäft sozusagen, und Vision Statement, das ist sozusagen der Schritt in der Zukunft. Für IKEA ein bisschen breiter aufgestellt, einen besseren Alltag für die vielen Menschen schaffen. Und ich denke, es wäre vielleicht heute einfach mal interessant, dass jeder Einzelne sich das fragt, was ist für mich mein Mission Statement für dieses Jahr, für die nächsten 5 Jahre, für was ist für uns als Gemeinde dran, wo sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Und ich denke, als jemand, der eigentlich sein ganzes Leben lang von dieser Berufung auch geprägt ist, also ich habe mit 15 Jahren quasi, habe ich zu Jesus gefunden, und mit 17, ich hatte mich gestern mit meinen Eltern wieder darüber unterhalten, wurde mir klar, dass ich eigentlich gerne in die Mission gehen möchte. Und aus diesem Grund habe ich dann Medizin studiert. Meine Eltern haben sich gewundert und haben gesagt, warum willst du Medizin studieren? Du hast doch immer solche Angst vor den Ärzten gehabt, und es war ein Riesenkrampf, dich irgendwo zum Arzt zu bringen. Und jede Blutabnahme war ein Horror. Und wie kommt das? Aber Gott hat mir das irgendwie aufs Herz gelegt. Und es ist irgendwie, finde ich, jetzt für mich was Tolles draus geworden. Und das hat mich irgendwo geprägt, diese Vision, die mir Gott ins Herz gelegt hat. Und da würde ich euch auch gerne ermutigen, dass ihr überlegt, was ist für euch dran als Gemeinde und für als Einzelner, auch die jungen Leute, wo will mich Gott haben, welchen Beruf könnte ich denn mal ergreifen? Und ich denke, dass das immer wieder wichtig ist, dass wir uns nach Gott ausstrecken und dass wir seine Vision für uns auch erfragen. Das hilft uns dann auch in den schwierigen Zeiten, dass wir durchtauchen. Wenn Gegenwind kommt, der kommt nämlich garantiert. Also Gegenwind erleben wir immer wieder, und ihr auch, und ich erzähle euch da nichts Neues. Ich möchte mit dem Vers aus Jesaja 6, Vers 8 beenden, auch sehr bekannt. Den spricht nämlich der Jesaja: Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und das wünsche ich uns und euch, dass wir auch bereit sind, uns senden zu lassen von Gott und loszuziehen, was auch immer diese Vision und diese Mission für den Einzelnen und auch für die Gemeinde sein mag. Amen.